Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Ja, Herr, wir wollen dir danken, dass wir auch in der Wartezeit auf dich und auf deine Wiederkunft deine Kraft und deine Nähe erfahren dürfen, dass du immer wieder zu uns kommst durch deinen Heiligen Geist. Schenk, dass wir das auch heute erleben, die Fülle deiner Gegenwart, auch in unser begrenztes Leben hinein. Dass wir dich loben und preisen über deine Güte und über deine Treue und dass du seit Jahrtausenden derselbe Herr bist. Amen. Vor dem Lesen des Bibelabschnittes noch zwei Hinweise. Das eine ist eher eine Quizfrage. Die meisten haben ja ein Losungsbuch. Wer für nächstes Jahr noch eins möchte, dem können wir auch noch was besorgen. Und die Losung für heute, ich frage es nicht ab, wo die steht, also der Lehrtext jetzt, sondern steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und die Quizfrage ist jetzt die, welche von den Liedern, die wir bisher gehört haben, die Band ist jetzt hier aber ausgeschlossen und Antworten werden bitte jetzt auch nicht sofort gesagt. Also die Band ist jetzt ausgeschlossen, es ist bei jedem Gewinnspiel so, die Teilnehmer dürfen da nicht mitmachen. Also welches von den Liedern, die wir jetzt bis jetzt schon gehört, mitgesungen haben, nimmt genau Bezug auf den Lehrtext von heute aus dem 2. Petrus Kapitel 1. Wer mir dann am Ausgang als erstes die richtige Lösung sagt, kriegt ein kleines Geschenk für das nächste Jahr. Der zweite Hinweis. Es gab ja wieder ein Blatt, so am Eingang neben dem Wochenblatt. Da steht dann ein Text drauf, auf den nehmen wir dann später Bezug, auch in der Predigt. Dieser Text stammt aus einem Buch, das ich am Heiligabend bekommen habe. Deswegen einfach nur so von der Quelle her, das ist ein Gemeindeglied, also gehört zu unserer Paul-Gerhardt-Gemeinde, der jetzt so im bestimmten Alter ein bisschen so seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben hat. Also das, was ihm im Laufe seines Berufslebens wichtig geworden ist. Und er hat mir dieses Buch am Heiligabend geschenkt, als ich ihn da besucht habe. Und aus diesem Buch ist dieser Abschnitt, der nachher im Rahmen der Predigt noch ein bisschen aufgearbeitet wird. Und auf diesem Blatt, es gibt ja zwei Seiten, auf der Rückseite ist der Text und auf der Vorderseite ist ein Bild, das zeige ich jetzt auch schon mal, damit ich dann nachher nicht so durcheinander komme mit all den Materialien. Das ist also im Großen für die Internetgemeinde ein Teil unseres Predigtabschnittes von heute, der Simeon, wie er das Jesuskind auf dem Arm hat und so richtig jubelt und preist. Und als kleine Kopie gibt es das ja auch jetzt hier auf der Vorderseite dieses Blattes. Und irgend so ein findiger Redaktor, das ist ja immer so die Annahme von Theologie, dass es so verschiedene Redaktoren gibt, die dann immer so ein bisschen noch in den Bibelabschnitt was so ergänzt haben oder dazugefügt haben. Das ist nicht meine Überzeugung, aber das wird oft in der Theologie gesagt. Nur dieses Mal war es dann tatsächlich so, es gab einen Redaktor, der hat jetzt diesem Simeon Worte in den Mund gelegt, also im wörtlichen Sinn jetzt dann. Und die sind ja hier auch abgedruckt, diese Worte. Und wenn jemand wissen möchte, was diese Worte heißen, es gibt hier mehrere Personen in dieser Kirche, die gerne darauf eine Antwort geben. Das ist die Salme zum Beispiel, die Renate, die Angelika und auch der John Breuer, die können wirklich nachher gerne die Frage beantworten, was denn da wirklich steht, was dieser Redaktor diesem Simeon da tatsächlich in den Mund hineingelegt hat. Der Predigtabschnitt, Lukas Kapitel 2, ab Vers 22. Als die Tage der Reinigung von Maria nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, also sie, Maria und Josef, nach Jerusalem, um Jesus dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, 2. Mose 13, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Es war ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Ihm war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Simeon kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch ist nach dem Gesetz, da nahm Simeon Jesus auf die Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Liebe Gemeinde, bei der Vorbereitung ist mir aufgegangen, wir können ganz gut anschließen an den Gottesdienst, der vor einer Woche stattfand. Der ist zwar schon ziemlich lange her, weil seitdem ja viele Gottesdienste stattfanden, aber vom Thema her doch nochmal ganz passend. Auch Internetgemeinde, wer am letzten Sonntag zugeschaut hat, kann sich vielleicht an dieses Wort noch erinnern. Besuch. Das war das Thema am letzten Sonntag. Abraham und Sarah, also alter Bund, 2000 Jahre vor Christus rundgerechnet, bekamen Besuch von 3 Männern, die ihnen diese Verheißung gegeben haben. In einem Jahr, wenn das Jahr zu Ende sein wird, wird Sarah ein Kind haben. Und sie hat ja etwas verzweifelt, höhnisch, ein bisschen gelächelt, so resigniert, weil sie das sich nicht vorstellen konnte. Und Gott hat sie dann heimgesucht. Wenn ich das mal kurz unterbrechen darf, ich finde es immer gut, dass wir Leute wirklich haben, die sehr aufmerksam zuhören. Das merke ich an verschiedener Stelle. Ich greife jetzt nur mal eine Stelle raus, dass einer, der am letzten Sonntag den Gottesdienst mitverfolgt hat, ob live oder am Internet, weiß ich nicht, hat mir dann eine Mail geschrieben anschließend und hat dann nachgefragt, der nach diesem Wort heimsuchen, also 1. Mose 21, der Herr suchte Sarah heim. Und er hat dann nachgefragt, ich habe jetzt dieses Wort positiv verwendet, Heimsuchung im Sinn von besuchen. Und er hatte dieses Wort bis dahin nur in einem negativen Zusammenhang kennengelernt, nämlich 2. Mose 20, dass Gott heimsuchen wird, die Sünde der Väter an den Kindern derer, die ihn hassen. Und dann war die Frage von ihm, ja, wie passt das zusammen? Dasselbe Wort, steht auch im Hebräischen tatsächlich dasselbe Wort drin, pakat, dasselbe Wort, und einmal wird es hier positiv verwendet und einmal wird es negativ verwendet. Und ich habe mich so gefreut über diese Frage, also wenn jemand Fragen hat, bitte gerne fragen. Ich habe mich so gefreut über die Frage, weil da wirklich einer nachgedacht hat, weil er da Bibelstellen mal miteinander verglichen hat, die scheinbar widersprüchlich sind. Ich betone aber scheinbar widersprüchlich sind. Und das ist für mich persönlich die Faszination der hebräischen Sprache. Deswegen werde ich nicht müde. Ich habe noch etwa 10 Monate Zeit dazu mit diesem Steckenpferd. Deswegen werde ich nicht müde, auf diese Faszination der hebräischen Sprache hinzuweisen, weil das nämlich genau der Inhalt ist, um den es geht. Nicht, dass ich jetzt hier recht habe oder dass ich jetzt irgendetwas hier weiter sage, sondern das ist die Faszination. Im Hebräischen ist ein Wort, das im Deutschen vielleicht sogar noch genau gleich übersetzt wird. Und einmal wird es positiv verwendet und einmal wird es negativ verwendet. Einmal ist es Zeichen für Gnade Gottes, für Zuwendung, und einmal ist es Zeichen für Strafe Gottes. Gnade Gottes, Strafe Gottes. Je nachdem, in welchem Zusammenhang dieses Wort verwendet wird. Und in 2. Mose 20, 10 Gebote, ist es eben im Zusammenhang mit denen, die den Herrn hassen und die dann die Heimsuchung als Strafe Gottes erfahren. Und in 1. Mose 21 ist es ein Zeichen für die Gnade Gottes, dass er sich uns zuwendet, dass er uns besucht, dass er uns aufsucht, dass er gerne bei uns ist und dass er großzügig Geschenke verteilt. Also es ist immer wichtig, ein Wort im Zusammenhang wahrzunehmen und beides zu sehen. Es gibt in der hebräischen Bibel nie ein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-als-auch. Was in der deutschen Sprache manchmal auch der Fall ist, beim Wort Schlafen zum Beispiel. Wenn ein Lehrer einen Schüler sagt, du schläfst heute aber, dann ist das vermutlich nicht als Lob gedacht. Und wenn aber einer aufstehen kann und sagen, ich habe heute geschlafen wie in Abrahams Schoß, dann ist das eben genau andersrum verwendet. Es ist dasselbe deutsche Wort Schlafen, aber in zwei völlig unterschiedlichen Kontexten. Einmal negativ und einmal positiv. Und genau so ist Hebräisch. Also ich würde sagen, die deutsche Sprache hat das von Hebräisch gelernt. Das ist natürlich klar, weil die hebräische Sprache ja früher da war als die deutsche Sprache. Also das einfach als Hinweis darauf, was aufgrund der Predigt vom letzten Sonntag per Mail reingekommen ist. Besuche haben mit den Ereignissen des Alten Bundes zu tun und Besuche haben auch mit den Ereignissen des Neuen Bundes zu tun. Gott bleibt sich treu. Über Jahrtausende hinweg geht er mit uns Menschen immer in einer vergleichbaren Weise um. Und so wie er im Alten Bund Abraham und Sarah besucht hat, um ihnen ein Geschenk zu geben, um ihnen ein Geschenk zu machen mit einem Kind. So ist das auch 2000 Jahre später wieder passiert. Simeon, ein älterer Mann, und Hanna, eine ältere Frau, bekommen Besuch. Besuch von einem Kind. Und dass selbst kleine Kinder wirklich Menschen leben, verändern, prägen, froh machen können. Das hat ja Toni Ziegler bei einem Interview hier vor ein paar Tagen auch erzählt, dem dieses Jahr seiner Frau auch ein Kind geschenkt wurde. Und er hat dann erzählt, wie das dieses Jahr eben damals noch sein sollte, jetzt gewesen war, dass er auch dieses Kind Weihnachten wirklich verändert hat. Dass die zu dritt mit einem kleinen Kind ganz anders diese Botschaft wahrnehmen konnten, dass Gott uns in einem Kind, in dem Fall in seinem Kind, ganz nahe kommt. Und dieser Besuch, so ähnlich wie bei Abraham und Sarah, hat auch das Loben bei Simeon und bei der Hanna ausgelöst. Wir haben das ja letzten Sonntag auch gehört, die Sarah, als sie dann wirklich gemerkt hat, dass sie schwanger wird, da hat sie Gott von ganzem Herzen gelobt. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir das heute auch noch erleben dürfen. Wenn Eltern ihre Schwangerschaft wirklich aus der Hand Gottes nehmen können. Und schon das Loben und das Strahlen anfangen, wenn sie die Mitteilung vom Frauenarzt bekommen haben, dass die Frau schwanger geworden ist. Ich habe das gestern erlebt, als Beispiel. Wir waren zu Besuch in Marktredwitz, weil uns da der zweite Sohn mit seiner Frau eingeladen hat, um ein paar Stunden Weihnachten mit ihnen zu feiern. Es kam noch der jüngste Sohn, sodass wir genau 5 Personen waren und haben da einige Stunden verbracht. Und bevor wir dann wieder aufgebrochen sind, wir mussten ja mit dem Zug zurückfahren, mussten rechtzeitig hier vor 21 Uhr in München wieder ankommen. Bevor wir dann aufgebrochen sind, da war so ein kleiner Moment Stille, was bei uns 5 Personen nicht so häufig vorkommt. Und dann hat unser zweiter Sohn so das Reden angefangen und hat gesagt, da oben an der Decke, also wir saßen im Wohnzimmer, da oben an der Decke, da hängen ein paar Störche. Und das war tatsächlich so. So Stoffstörche hingen da oben an der Decke. Und dann hat er uns gesagt, dass sie Mitte August nächsten Jahres ein Kind erwarten. Das erste Kind für diese Familie, wer ein bisschen kombinieren kann, kann dann auch überlegen, was das mit mir vielleicht zu tun haben könnte oder mit meiner Frau. Aber das nur so ganz nebenbei. Aber es war halt für mich interessant, einfach so das Leuchten in den Augen zu sehen. Und dieses Kind ist ja momentan noch wirklich relativ klein. Die haben uns ein Ultraschallbild gezeigt, da war dieses Kind 0,3 Millimeter groß. Aber das Herz hat schon geschlagen. Und das war so faszinierend, gestern in Schwarz-Weiß, aber es ist ja egal, einfach ein neues Wesen. Und selbst die Ankündigung der Geburt eines Kindes verändert schon ziemlich viel im Leben von Menschen. Vor allem auch dann, wenn diese Leute das wirklich aus der Hand Gottes als Geschenk annehmen können. Und wie viel mehr muss es damals dem Simeon wirklich warm ums Herz geworden sein? Bei dieser Begegnung, die heute unser Bibelabschnitt aufzeigt. Der war in Jerusalem, das ist so und so grundsätzlich gut, in Jerusalem zu sein. Nur momentan kann man halt wegen Corona da auch nicht hinreisen, aber damals war das halt ohne Probleme möglich. Und das muss ein Mann gewesen sein, der hat mit dem übernatürlichen Wirken Gottes gerechnet. Wenn ich das jetzt hier sage in Paul Gerhard, dann ist das ja nichts Besonderes. Denn jeder, der hier reingeht in den Gottesdienst, der rechnet mit dem übernatürlichen Wirken Gottes, sonst würde er gar nicht nach Paul Gerhard in den Gottesdienst kommen. Aber wenn ich so ein bisschen die weite Landschaft unserer Kirchen und auch der theologischen Ausbildung anschaue, dann ist das eben nicht so selbstverständlich. Da werden relativ viele junge Leute ausgebildet, die nie irgendetwas, vielleicht mal in der praktischen Theologie, in einem Seminar, aber ansonsten relativ wenig darüber hören, dass dieser Herr, dieser Gott, der in der Bibel beschrieben ist, dass es einer ist, der übernatürlich wirkt. Das heißt, Wunder vollbringt. Und dass ich das auch noch erfahren kann, dass das nicht nur vor 2000 Jahren irgendwo mal passiert ist im vorderen Orient in einem kleinen Winkel des Römischen Reiches, sondern dass das heute erfahrbar ist, hier und heute, wenn ich dafür offen bin. Und dieser Mann, das muss so einer gewesen sein, schon in einem bestimmten Alter, im Ruhestand, aber wenn ich auf das Wirken des Heiligen Geistes vertraue, dann bleibt der Ruhestand immer ein Unruhestand. Ich kann da zwar noch nicht aus der Praxis reden, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das in 12 Monaten wahrscheinlich genauso sagen werde. Denn der Heilige Geist, der bewahrt uns davor, dass unsere Herzen zu Stein werden und dass wir nur noch in der Vergangenheit leben. Der Heilige Geist, er lässt uns wach sein für Wirken, für konkretes Eingreifen Gottes in unserem persönlichen Leben. Und das muss diesen Simeon ausgezeichnet haben. Es steht mehrfach das Wort Heiliger Geist hier in diesem Bibelabschnitt. Er war gottesfürchtig, er wartete auf den Trost Israels. Das ist aus Jesaja ab Kapitel 40, sind das diese Bibelverse, die alle mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun haben. Immer wenn in der Bibel das Wort Trost steht, ist immer der Heilige Geist gemeint. Egal in welchem Zusammenhang dieses Wort vorkommt. Jesus hat mal gesagt, der Heilige Geist ist der Tröster. Von daher gesehen, wenn das Wort Trost drin steht, ist es der Heilige Geist, auch wenn das Wort Heiliger Geist selber gar nicht vorkommt. Also er wartete auf diesen Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm und er bekam ein Wort vom Heiligen Geist, dass er Christus sehen darf, bevor er stirbt. Eine starke Aussage für einen Menschen, der 60, 70, vielleicht 80 Jahre alt gewesen ist und der, das können wir vielleicht gar nicht mal so nachvollziehen, der in dieser Spannung, in dieser Erwartung auf das Kommen des Messias sein Leben verbracht hat. Ein bisschen können wir nachvollziehen, was Warten heißt anhand des Advents. Ja. Vor allem auch da Kinder, die halt 24 Tage und immer nur dieses eine Türchen auf und mal schauen, was da dahinter ist. Das ist Wartezeit, 24 Tage. Der hat Jahrzehnte gewartet und ist alt darüber geworden, so wie Abraham und Sarah Jahrzehnte gewartet haben auf das Kommen des Sohnes und alt geworden sind, so hat er auf das Kommen des Messias gewartet und ist alt geworden. Aber das spielt bei Gott überhaupt keine Rolle. Auch ältere, auch alt gewordene Menschen können den direkten Zuspruch des Heiligen Geistes in ihrem Leben erfahren, so wie das Simeon erlebt hat. Er kam auf Anregen des Geistes, des Heiligen Geistes in den Tempel. Das war keine Fata Morgana, er hatte nicht schlecht geschlafen, sondern er hat ganz deutlich in sich diesen Impuls gemerkt. Simeon, heute wirst du den Christus erfahren. Auf zum Tempel in Jerusalem. Und er ging. Das ist natürlich wichtig. Wenn ich den Impuls des Heiligen Geistes in meinem Leben erfahre, dann ist es wichtig, das auch auszuführen, weil sonst verpufft die Wirkung. Und weil er gegangen ist, hat er auch da wieder durch das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Menge von Menschen, es waren ja nicht nur drei Personen, wer schon mal an der Westmauer gewesen ist, der weiß, was da für ein Gewimmel auch heute noch da ist. Da kommen und gehen Menschen, das ist anders als bei uns im Gottesdienst, die sitzen da nicht so eine Stunde einfach so brav da oder stehen eine Stunde, sondern das ist Power. Und das war damals so, Dutzende von Familien waren wahrscheinlich unterwegs und er hat bei diesen vielen Familien genau diese eine Familie, Maria, Josef und das Jesuskind, das damals 40 Tage alt war, hat er genau gesehen, das ist jetzt diese Familie. Das ist Gottes Antwort auf meine Sehnsucht, auf mein Fragen. Und er hat dieses Jesuskind in den Arm genommen, das war dieses Bild, das wir vorhin gesehen haben, das ist das Bild, das hier auf dem DIN A5 Blatt abgedruckt ist. Und was hat er gemacht? Ich denke, jeder könnte diese Frage jetzt beantworten, auch wenn er den Bibelabschnitt nicht weiß. Denn wenn ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben erfahre, dann bleibt nur noch eine Antwort. Gott loben. Die Situation kann völlig unterschiedlich sein. Das war damals ja im Freien. Das war im Vorhof des Tempels. Er hat dieses Kind auf den Arm genommen. Kann jeder nachvollziehen, der schon mal ein 6 Wochen altes Kind oder junges Kind im Arm hatte, was da so geheißen hat. Und er hat in diesem Kind Gott selber gesehen, mit den Augen des Herzens von innen heraus erleuchtet. Der Heilige Geist, er erleuchtet, er ist ein Morgenstern. Losung von heute, Lehrtext von heute, hat Simeon damals in seinem Herzen erfahren. Der Heilige Geist wirkt im Herzen und ich bekomme Durchblick, viel intensiver, als es die biologischen Augen überhaupt machen können. Und so hat er von Herzen Gott gelobt. Und bei der Hanna war das genauso. Das ist eine ganz interessante Person. Das lohnt sich mal im Hauskreis, in der Bibelstunde, zu Hause, sich darüber Gedanken zu machen. Auch die Frage, das ist nochmal eine Quizfrage, da steht drin, dass sie aus dem Stamm Asser stammte. Was hat Lukas uns damit sagen wollen? Dass er diese scheinbar völlig unerhebliche Randnotiz hier in Lukas 2 hineingefügt hat. Also, ich habe noch ein paar Geschenke in meiner Wohnung. Also, wenn noch ein paar Quizfragen kommen und wenn die richtigen Antworten kommen, ich laufe gerne rüber und hole noch ein bisschen was. Also, das ist nämlich wirklich eine spannende Frage, auch wenn ich da jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen kann in dieser Predigt. Was das zu sagen hat. Denn Lukas war Arzt. Der hat genau gewusst, was er geschrieben hat, so wie die Ärzte heute auch wissen, was sie aufs Rezept zu schreiben haben. Das war sein Rezeptbuch, das Lukas-Evangelium. Da hat er alles aufgeschrieben, was wichtig gewesen ist, durch den Heiligen Geist. Ja, und diese Hannah-Witwe, da steht sogar das Alter drin, 84 Jahre. Rich Hitzer, du darfst bald auf dieses Datum zuleben. Du kannst schon voller Erwartung das dann anschließend feiern, wenn du es erlebst. 84. Und eine Frau, die wich nicht vom Tempel, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und die hat auch den Heiligen Geist in ihrem Leben erfahren. Denn es heißt von ihr, sie trat hinzu zu derselben Stunde, sie pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das ist genau dasselbe, was die Hirten am Feld gemacht haben. Kein Unterschied. Die einen bei der Geburt, die andere 6 Wochen später. Durch dieses Kommen von Jesus Christus, da ist eine Lobbewegung in Gang gesetzt worden. Und wir sind heute genau in diese Bewegung mit hineingenommen. Deswegen ist es auch so gut, dass es heute diesen Lobgottesdienst gibt. Man kann das natürlich auch unterschiedlich loben. Am 25. vormittags ist es dann mit Orgel und mit der Sängerin von der Empore. Es ist alles okay. Aber gerade heute anhand dieses Bibelabschnittes, denke ich, passt das sehr gut. Durch die Geburt Jesu Christi hat das Loben ganz neu wieder begonnen in Israel. Vorher war 400 Jahre, das können wir uns kaum vorstellen, 400 Jahre war Sendepause. Der Prophet Malachi etwa 410 vor Christus, das letzte Buch des Alten Testamentes. Und danach kam nichts mehr. 400 Jahre lang hat Gott nicht mehr zu diesem Volk Israel geredet. Ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt vorstellen können, was das heißt. 400 Jahre. Das ist seit dem 30-jährigen Krieg bis heute in Deutschland. 400 Jahre redet Gott nicht mehr mit Deutschland. Vergleichbar jetzt, was das heißen würde. Und dann fing es wieder an. Und dieses Reden hat das Loben wieder ganz neu zum Leben gebracht. Nicht nur liturgisch ist es vorher auch durchgeführt worden, sondern wirklich von Herzen. Der Heilige Geist, er kam ganz neu. Ich habe das mal ein bisschen flapsig, der hatte Winterschlaf gehabt. 400 Jahre lang hat der Heilige Geist geschwiegen in Israel. Es gab keine Prophezeiung mehr. Was das heißt? Keine Offenbarung ist mehr gekommen. Das Volk Gottes hat nur aus der Vergangenheit gelebt. Die war nicht schlecht, ja, aber es war nichts mehr Aktuelles vorhanden. Und nach den 400 Jahren hat der Heilige Geist seinen Winterschlaf beendet. Auf innertrinitarische Anregung hinweg und hat wieder das Wirken angefangen. Und die Auswirkung war deutlich zu merken. Der Zacharias hat schon Gott gelobt in Lukas 1. Wir brauchen nur die ersten zwei Kapitel von Lukas mal durchzulesen, wie oft da vom Loben die Rede ist. Ich habe mir dann noch überlegt, was könnte das für uns, für die Gemeindearbeit heißen? Das eine ist ja schon angeklungen, dass wir immer wieder, und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir als Gemeinde diese Doppelgleisigkeit fahren können in unseren Gottesdiensten. Jetzt in den Weihnachtsferien ist es ja etwas reduziert, aber ansonsten ist es ja wirklich so, Gottesdienst mit Orgel, Gottesdienst mit Lobband. Zweimal in einer Kirche an jedem Sonntag. Welche evangelische Gemeinde gibt es noch, die jeden Sonntag 2 Gottesdienste in Bayern durchführt? Es gab ja sogar evangelische Gemeinden in Bayern, die haben am Heiligen Abend ihre Kirche zugesperrt. Also wir sind da schon ziemlich auf dem absteigenden Ast. Oder anders formuliert, ich bin dankbar, dass es hier eben anders ist. Dass wir da uns mit hineinnehmen lassen in dieses Loben. Genauso wie die Agape-Gemeinschaft, die ja am 25. Abend auch ihren Gottesdienst hier durchgeführt hat. Dass wir da hier gemeinsam diesen geistlichen Weg miteinander gehen können. Im Loben. Das, was an Weihnachten wieder ganz neu in Israel aufgebrochen und dann ja auch zu uns nach Jahrhunderten gekommen ist. Das ist so die erste Auswirkung, dass uns Gott wirklich dieses Loben und Preisen erhalten möge, auch im nächsten Jahr, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Zweite, das hat jetzt mit diesem Abschnitt Abschnitt aus diesem Buch zu tun, das ich vorhin mal kurz erwähnt hatte. Als ich das so ein bisschen durchgeblättert habe am Heiligabend, das ist jetzt nicht ironisch, mein Gottesdienst ist ja gecancelt worden durch die Staatsregierung. Ja, ich durfte ja die Christmette nicht halten aufgrund der Ausgangssperre am Heiligabend ab 21 Uhr. Und dadurch hatte ich Zeit, was ein Pfarrer normalerweise am Heiligabend nie hat, weil er immer was zu tun hat, aber ich hatte nichts zu tun. Und was macht dann Pfarrer, wenn er nichts zu tun hat? Er schaut sich Bücher an, ist ja klar. Die gibt es ja wenigstens noch, auch in der Zeit der Elektronik. Und so habe ich dann gleich in dieses Buch eben reingeschaut, das ich dann am 24. mittags bekommen habe von dem Autor. Und ein bisschen durchgeblättert und bin dann bei diesem Abschnitt hier hängen geblieben, jung sein, weil ich das so schon wirklich interessant finde. Das ist gar kein spezifisch christlicher Text. Da kommt das Wort Gott überhaupt nicht vor. Aber es ist ein bisschen das, was Simeon und Hanna wirklich in ihrem Leben erfahren haben und was wir auch wirklich erleben können. Die Frage, ob jemand jung ist oder nicht jung ist, das ist nicht eine Frage des Alters. Eine Konfirmandin mit 12 oder 13, die ist wirklich wunderhübsch. Also ich bin immer ganz begeistert, wenn ich unsere Konfirmandinnen hier sehen darf. Auch durch die Maske ist das noch deutlich zu merken. Die haben noch das Leben vor sich, ja. Aber ob die innerlich jung sind oder nicht jung sind, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen, weil das nicht eine Frage des Alters ist. Wer als junger Mensch offen ist und Neues erfahren möchte, der ist jung. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Konfirmandinnen doch oder auch Konfirmanden doch jung sind, weil sie sich überhaupt zum Konfirmandenkurs angemeldet haben. Mehr als die Hälfte des Jahrgangs hat sich gar nicht zum Konfirmandenkurs angemeldet. Also wer sich anmeldet, der will schon was Neues erfahren, sonst meldet er sich gar nicht mehr an. Aber diese Eigenschaft, die kann uns wirklich erhalten bleiben. Das war das, was Simeon und Hanna ausgezeichnet hat. Auch im Alter blieben die innerlich jung, weil sie immer noch was erfahren wollen, weil sie immer noch mit dem Wirken Gottes gerechnet haben. Weil sie nie aufgehört haben, an Wunder Gottes in ihrem Leben zu glauben. Und das ist das Kennzeichen eines jung gebliebenen Menschen nach dem Willen Gottes. Der zählt nicht die Jahresringe, das ist nicht der entscheidende Punkt. Da kann eine 84-Jährige innerlich ganz jung geblieben sein und in den Augen Gottes sowas von wertvoll sein, dass er sie in dieses Volk Israel hineinschickt. Die war Missionarin mit 84, weil sie innerlich jung geblieben ist und mit dem Wirken des lebendigen Gottes durch seinen Heiligen Geist gerechnet hat. Das ist also so die zweite Auswirkung. Die Frage von Jungsein und Nichtjungsein ist nicht eine Frage des biologischen Alters, sondern ist die Frage, ob ich offen bin durch alle Generationen in meinem Leben hindurch, ob ich offen bin für das Wirken des Heiligen Geistes, damit ich diese Weihnachtswunder immer wieder in meinem Leben erfahren und neu Gottes Wirken kennenlernen kann. Die dritte und letzte Auswirkung, und das hat jetzt schon auch was mit Corona zu tun, ist, dass es ganz wichtig ist, gerade momentan in Beratungsgesprächen, wenn jemand verstorben ist, auf diese Dimension hinzuweisen. Und das ist zurzeit eine echte Herausforderung. Das ist ein Arbeitsbereich, den kriegt die Gemeinde ja normalerweise nicht mit, weil der auch nicht im Internet stattfindet. Aber gerade durch Corona ist diese Dimension noch wichtiger geworden, dass wir auch angesichts von schwierigen Abschiedssituationen, ich hatte wirklich vor Weihnachten mehrere Beispiele gehabt, wo Menschen wegen Corona verstorben sind. Aber nicht der Tod war das Problem. Und die sind dann alle in der Statistik des Robert-Koch-Instituts aufgetaucht. Aber nicht das Sterben war das Problem, weil unser Leben ist halt nun mal endlich und jeder stirbt irgendwann mal, sondern das Problem war, dass die Angehörigen wegen der Corona-Situation nicht in der ausreichenden Weise von ihren Sterbenden oder Verstorbenen Abschied nehmen konnten. Das hat sie belastet, nicht der Tod als solches. Und diese Dimension, die fehlt mir in der öffentlichen Diskussion einfach weitgehend, weil immer nur gesagt wird, wir müssen alte Menschen schützen. Das ist auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist das nicht unser entscheidender Auftrag. Der entscheidende Auftrag als Gemeinde Jesu Christi ist, den Trost des lebendigen Gottes weiterzutragen. Und diesen Trost, den kann ich auch dann erfahren, wenn das irdische Leben zu Ende geht, auch wenn es leider manchmal der Fall ist, auch durch Corona zu Ende geht. Der Trost, von dem hier die Rede ist in unserem Bibelabschnitt, durch den Heiligen Geist, der gilt auch da in diese Situation hinein. Deswegen dauern die Beratungsgespräche in der Regel momentan noch länger als vorher, weil wir Zeit brauchen. Die Angehörigen brauchen Zeit, um ihren ganzen Frust und ihre ganze Enttäuschung, ihre ganze Bitterkeit, die sich aufgrund dieser Corona-Einschränkungen angestaut hat, die brauchen Zeit, um das rauszusagen, denn diese Zeit ist bei den Bestattungsunternehmen normalerweise nicht. Die gehen ihren formalen Weg, die machen Termine aus, die haken ab, wie der Sarg aussehen soll, wie das Blumenbouquet ist, welche Lieder abgespielt werden, aber der inhaltliche Faktor spielt da normalerweise keine Rolle. Das ist unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit. Und ich kann auch da nur die Gemeinde bitten, dass sie uns da in diesem Bereich wirklich im Gebet unterstützt, weil das eben eine Arbeit ist, die nicht an die große Glocke gehängt wird, die aber ganz wichtig ist, die was mit Weihnachten zu tun hat, die was mit Simeon und Hannah zu tun haben, dass der Trost Gottes auch über den Corona-Tod hinausreicht und dass wir im Ringen sind, dass dieser Trost auch vermittelt wird, dass er in der Gestaltung von Trauergottesdiensten sichtbar ist, in der Auswahl von Liedern, in der Auswahl von Gebeten, dass wir die Angehörigen in einer guten Weise mit einbeziehen können, dass sie das selber merken. Der Heilige Geist, ein Geist des Trostes, ein Geist, in dem Gott Menschen besucht, deren Leben verändert und geprägt wird. Welch ein wunderbares Fest haben wir gerade hinter uns. Welch eine wunderbare Zukunft haben wir vor uns, wenn wir offen sind für dieses Wirken des Heiligen Geistes. Dann haben wir die entscheidende Botschaft auch angesichts von Corona. Gottes Trost ist stärker. Sein Herz hat keine Maske. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.